Jesus Christus, die Mitte, der Geist, der uns auf diese Mitte richtet, um uns her die Herrlichkeit Gottes, eine feurige Mauer, die uns abschirmt, wieder alles, was einbrechen will, und der Herr, der Macht hat über den Wind und über die Wellen, der da gebietet, und es wird eine große Stille, und alle Wogen glätten sich, und der Geist ist es, der da redet. Rede, Herr, wir hören. Amen. Amen. Nehmen wir doch heute Nachmittag noch ein Stücklein. Auch weiter vorbereiten für das, was im Innersten dran ist in dieser Woche. Das letzte heute Vormittag, wir haben es noch zu tun mit den Posaunen, das ist das siebente Siegel. Wir haben uns beschäftigt mit dem Ausblick im Alten Testament, Hesekiel 38 und 39. Es wurde uns deutlich, dass das eine besondere Gottesstunde ist. Gleichsam das, worauf die Propheten schon immer gezielt haben oder wo das so ausdrücklich gesagt und unterstrichen ist, festgelegt auf den Tag, die Stunde, auf den Monat, auf das Jahr. Für Israel heißt das, und nun ist der Weg frei, für die letzte Jahrwoche. Ich will jetzt das mal in das Ganze mit hineinnehmen. Das heißt ja, nach alledem, wo der Herr sich herrlich erwiesen hat, an seinem ohnmächtigen Volk, ist die Zeit der großen Reinigung des Landes, das können wir nachlesen bei Hesekiel. Es wird aber auch die Zeit sein, wo der Tempel neu ersteht, in Jerusalem. Und es wird schließlich die Zeit sein, wo der Tempelgottesdienst, der so lang von seinem Volk ersehnte, wieder einsetzt, beginnt mit dem täglichen Morgen- und Abendopfer. Das heißt aber auch in dem Augenblick, wo dieses Morgen- und Abendopfer wieder einsetzt, beginnt für Israel die letzte Jahrwoche. Was ist es mit der Jahrwoche? Es wird nötig sein, dass man das mal aufnimmt, hört. Daniel spricht davon in seiner Prophetie, in einer Endzeitprophetie auch. Und kein anderer als Jesus nimmt das ausdrücklich auf in seinen Endzeitweissagungen, Matthäus 24. Schon von daher wird es deutlich, dass das nicht irgendeine Nebensache und Erscheinung ist, sondern etwas ganz Bedeutsames und Wichtiges mit dieser letzten Jahrwoche. Das Ganze hängt zusammen mit den Weissagungen in Daniel Kapitel 9. Wir können wieder nur versuchen, das Wesentliche uns zu unterstreichen, aber die Verse sollte man doch mal lesen. Und hier lese ich nun noch auch mal nicht nach der Lutherbibel. Manches klärt sich schneller, wenn man eine klarere Übersetzung hat. Und da heißt es dann 9,24 bis 27, lese man nach der Elberfelder, die an sich sich sehr ans Wort hält, auf Kosten einer guten Sprache. Und da heißt es, 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, sagt der Herr, dem Propheten Daniel. Und zwar um die Übertretung zum Abschluss zu bringen und den Sünden, es geht immer um sein Volk jetzt, ein Ende zu machen. Diese 70 Wochen sind bestimmt, um die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten und das, was sie je gesagt haben, über diese letzten Dinge zu versiegeln. Und ein Allerheiligstes zu salben. 70 Wochen halten das zunächst fest. Wir wollen gleich den Ausdruck Jahrwochen klären. Wie es so oft bei Propheten ist, dass es einer Deutung bedarf, eine Woche, die 7 Tage hat, aber hier eine Wocheneinheit in Jahren. Was ein Tag ist, ist ein Jahr. Und eine Woche sind 7 Jahre. 70 Wochen sind 70 mal 7 Jahre. Diese Zeit bis zum Ende und Abschluss und das Allerheiligste gesalbt. So wisse denn und verstehe. Es gibt Stellen, die immer so besonders unterstrichen sind in der Bibel und da tun wir auch gut, nicht bloß drüber wegzulesen, sondern zu sagen, dass ist nicht unwichtig, sonst würde der Geist nicht ausdrücklich dann Ausrufezeichen hingesetzt haben. Gib Acht. Oder an anderen Stellen heißt, das ist das, wozu Weisheit gehört. Also da muss man schon mal vor Gott bleiben. Was hast du da gesagt und wie hast du das gemeint? Und nun so wisse und verstehe. Vom Ausgang des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, das ist die Zeit der Verbannung, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Wie zusammen? 69, ja. Also es fehlt zu den 70 eine Woche, eine 7-Jahr-Einheit. Noch einmal, vom Ausgehen dieses Wortes, Jerusalem wiederherzustellen, zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, den Gesalbten, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Keine Glanzzeiten fürs Volk Gottes. Schwere Zeit wird es sein. Und nach den 62, und dazu die 7, die vorweg genannt waren, Wochen, wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Es geht um die Stadt Jerusalem. Das Heiligtum ist der Tempel in Jerusalem. Und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein. Und bis ans Ende Krieg, Festbeschlossenes von Verwüstungen. Ist klar geworden? Zunächst bis zu dem Fürsten, die 69 Jahrwochen. Danach wird der Fürst, der Messias, weggetan. Es wird auch das Heiligtum zerstört. Es wird Verwüstung sein, Krieg und Festbeschlossenes bis ans Ende. Wird nicht gesagt, wie lang. Und er wird einen festen, und nun das, was am Ende ist, er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Woche. Damit die letzte Jahrwoche, nachdem diese ganze Frist abgeschlossen ist. Und zur Hälfte der Woche, dieser letzten Jahrwoche, wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Das andere ist sehr Fragen, aber das ist genau die Stelle, wo Jesus einsetzt, Matthäus 24. Ich kann schnell nochmal lesen, aber es ist sicher allen sehr vertraut. Matthäus 24, Vers 15, sagt der Herr Jesus, wenn ihr nun sehen werdet auf die Frage der Jünger, wo Jesus sagt, dass kein Stein auf dem anderen bleiben wird, sie blicken auf Jerusalem, sie blicken auf den Tempel und die Jünger nun, Herr, wann denn nun? Die sind nun interessiert, was du da sagst. Wie soll das sein? Wann soll das nun sein? Nun sagt er dies mancherlei im Blick auf die letzte Zeit und was da alles geschehen wird. Und ist das Ende noch nicht. Und dann auch der Feigenbaum Israel, wissen wir, ein Symbol für Israel, die wieder zu leben anfangen. Aber da ist dann ganz wichtig auch das Wort an die, die dann im Lande wieder sein werden, das zurückgekehrte Israel. Und was dann über die kommen wird in dieser Zeit. Und da heißt es dann, Vers 15, wenn du nun sehen werdet den Gräuel der Verwüstung stehen an heiliger Stätte, von dem gesagt ist durch den Propheten Daniel, Daniel 9, 27, 11, 21, wer das liest, der merke auf, wie der Herr Jesus nochmal sagt. Also hier müsst ihr wirklich mal stillstehen vor Gott und fragen, Herr, was ist das alles? Wer das liest, der merke auf. Dann fliehe auf die Berge, wer im jüdischen Land ist. Möchte man sehr beachten, Matthäus 24 ist wirklich jetzt mal ganz speziell an das Volk Israel gerichtet. Ist zunächst ganz an das Volk Israel gerichtet. Was steht denen bevor, die dann, wenn es so weit ist, im Lande sein werden? Und wenn nun das geschehen ist, die letzte Jahrwoche ist angebrochen. Endlich die letzte Jahrwoche für Israel. Und die, am Ende der Jahrwoche die Gerechtigkeit. Die Sünde wird aufhören. Ein Allerheiligstes gesalbt. Es fängt ein ganz neues an, ein neuer Abschnitt. Gesühnt ist all das Alte. Also Annahme des Volkes, der Bund wird wiederhergestellt. Der Bund wird erneuert. Ein fester Bund, der nie mehr zu lösen ist. Der Herr, der den Bund mit seinem Bundesvolk erneuert, am Ende dieser Jahrwoche, aber in der Mitte dieser Jahrwoche, Gräuel der Verwüstung im Tempel. Wer das liest, merke auf, das ist das, was Daniel prophezeit hat. Genau das ist hier geschrieben. Zur Hälfte dieser Jahrwoche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Das heißt also, zu Beginn dieser letzten Jahrwoche, der Tempel ist fertig, das Opfer beginnt. Wie lange haben die Juden sich das herbeigesehnt, wieder ihren alten Opferkult aufnehmen zu können, wieder im Tempelgottesdienst halten zu können, unter der Klagemauer gestanden und geklagt und gebetet und Gott angerufen von einem Jahrhundert zum anderen Jahrhundert und immer zurück nach Jerusalem, zurück nach Jerusalem. Es ist ja was Ungeheuerliches, dass die das nie losgekriegt haben, durch die Jahrhunderte und nun fast Jahrtausende hindurch, nie losgekriegt haben und immer wieder ausgerichteter Tempel. Noch ist die goldene Kuppel dort. Und nun das mal noch ein bisschen genauer angeguckt. 70 Jahrwochen. Stichtag ist der Befehl, dass Jerusalem, das zu dieser Zeit, da Daniel weissagte, zerstört war, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird. Das ist der Stichtag, von dem ab die 70 Wochen gerechnet sind. Und das ist geschehen im Jahr 457. Und müssen wir mal ganz, ja, Mathematik. Auch das ist ein Stück, was mit hineingehört in die Bibel. So wenig uns das Rechnen zusteht und ansteht und auch gefällt. Aber hier wird man aufgefordert zu rechnen. Von dem Tag an, es war der Tag 400, das Jahr 457, durch Artaxerxes, Artaxerxes, dasselbe, im siebten Jahr seiner Regierung, Esra 7, Vers 7, ist das berichtet, wenn ihr das nachschlagen wollt. Die 70 Wochen gliedern sich auf in 7 plus 62, also 69 Wochen. Da wird der Messias sein. Wenn wir nun rechnen von 457, diese 69 Jahrwochen, dann ergibt sich das Jahr 26 nach Christus. Das heißt, nun kommt dazu, das ist uns nicht fremd, dass unser Kalender nicht stimmt, dass Jesus vor der Zeitrechnung nach unserem Kalender geboren ist, 4, 5 Jahre. Das heißt also, Jesus war nach Ablauf dieser 62 und 7 Jahrwochen 30 Jahre alt. Das ist die Zeit, da er eingeht in sein öffentliches Wirken und da die Botschaft von der Königsherrschaft Gottes ausgerufen ist. Die Königsherrschaft Gottes ist herbeigekommen. 30 Jahre alt, die Zeit des öffentlichen Wirkens. Und was dann geschieht? Das, was Daniel sagt. Der Messias wird ausgerottet und Jesus geht ans Kreuz, wissen wir. Das Volk eines Fürsten, eines anderen Fürsten, zerstört die Stadt und das Heiligtum, Jerusalem und den Tempel. Und dann wird bis ans Ende, ja, bis ans Ende Krieg sein, fest beschlossenes an Verwüstung. Also Zeit großer Not, großer Drangsal und das hier im Besonderen für sein Volk, denn es ist ja Weissagung für Israel, bis ans Ende Krieg und nie zur Ruhe kommen. Fest beschlossenes, Gott hat beschlossen, Gott setzt das Maß, bis ans Ende. Hier ist der Unsicherheitsfaktor, den keiner weiß, wann ist das. Sind das 100 Jahre nach der Zerstörung des Tempels im Jahre 70? Oder sind das 500 oder 1000? Dort ist der Unsicherheitsfaktor. Also es lässt sich nun wieder nicht von da aus berechnen, wann. Wann wird das alles nun geschehen? Wann wird er herkommen? Diese ganze weite, weite Strecke, wo das Volk Gottes in der Zerstreuung lebt und was in der Zeit über die ganze Welt ergeht, dieser Unsicherheitsfaktor. Aber dann wird sein die eine Woche. Es bleibt immer noch die eine Woche übrig für Israel. Das sind die 7 Jahre. Und die setzen dort ein, wo der Tempel da ist und der Gottesdienst beginnt. Das ist aber auch genau der Schnittpunkt, wo die Hinaufversammlung der Gemeinde einsetzt. Denn das ist wahr, dass die Gemeinde Jesu das alte Bundesvolk abgelöst hat in dieser Welt. Und das ist ebenso wahr, dass das alte Bundesvolk die Gemeinde Jesu ablösen wird. Israel
hat nicht warten müssen darauf, dass bessere Zeiten kommen oder auf irgendwas, sondern Israel musste immer nur warten, wann wird die Gemeinde fertig sein. Nicht, dass Israel das weiß, aber so sehen wir es vom Wort her. Das Aufhaltende ist die Gemeinde, die noch nicht in dem Stand ist, in dem Gott sie haben will und braucht, noch nicht fertig, noch nicht das Vollmaß, sagt Paulus. Noch nicht das Vollmaß, sowohl was die Zahl betrifft, als was den Wuchs betrifft, Römer 11. Wenn das Vollmaß, das volle Maß an Zahl und Wuchs eingegangen ist, dann wird ganz Israel gerettet. Da steht das ja, Römer 11, Vers, weiß nicht. Aber es ist euch allen so bekannt, dass wir uns nicht aufschlagen müssen. Hier ist der Schnittpunkt, ganz, und darum ist die Sache durchaus ganz wichtig. Das ist nicht eine sinnlose Rechnerei, sondern etwas, wo der Herr sagt, gebt Acht. Es gibt solche Festpunkte, die wir nie aus dem Auge verlieren dürfen. So wie heute Vormittag ein Festpunkt war, die vier Engel am großen Wasserstrom einfach, die gelöst werden. Wie ein Festpunkt ist Jerusalem, das zum Taumelbecher und Lastein wird. Es gibt nicht viele, aber solche Festpunkte. Und es ist einer dieser Festpunkte. Der Tempel ist da. Da wissen wir, jetzt geschieht es. Und das wird geschehen nach Hesekiel 38, 39. Hesekiel 40 ist bereits das erste Kapitel vom neuen Tempel. Und die folgenden Kapitel sind alles Kapitel vom neuen Tempel. Von dem Gottesdienst im Tempel. Ich will zunächst nur so viel davon sagen. Aber mitten in dieser Woche werden die Gräuel der Verwüstung sein, denn das ist zugleich die antichristliche Zeit. Die Zeit, wo das Reich des Antichristen besteht und der Antichrist, das Tier, der Therion, die Herrschaft hat und die Welt unter Druck setzt und bedrängt und bedroht. Diktatur wie nie zuvor, könnte man auch da sagen. Wenn das eine System zerschlagen ist, kommt kein besseres, sondern ein schlechteres. Die Welt wird nie besser. Die Welt wird erneuert, wenn der Herr zur Herrschaft kommt. Eine bessere wird es auch noch nicht, denn in dem Augenblick, wo ein Teufel wieder loslässt, da fällt sie dem schon wieder zu. Auch das muss offenbar werden, dass 1000 Jahres Segnungen nicht imstande sind, diese Welt zu ändern, die Menschen zu bessern. Das Fleisch bleibt Fleisch, auch das muss offenbar werden. Und dieser Bankrott muss immer aller Erneuerung vorausgehen, im persönlichen Leben, das wissen wir. Und wo das nichts ist, kann er alles sein. Pfingsten für die Apostel, dieses große, gewaltige Feuer vom Himmel, da geht voraus, dass sie nichts sind, ihres Nichts sich bewusst geworden sind. Dass sie mit sich fertig sind, alle miteinander sind sie fertig mit sich selber. Das fängt beim Johannes an, das geht beim Jakobus weiter und selbst der Petrus. Sie sind fertig. Das ist das Ergebnis der Erziehungsarbeit des Meisters an seinen Schülern in 3 Jahren, dass sie endlich mit sich fertig sind. Und es kann der große Tag kommen, wo der Herr Jesus alles macht. Und es ist sich ihrer bedient und sie in der Hand. Ihr Leben ist Christus. Was wir nach Pfingsten in diesen Männern sehen, das ist das Leben Jesus, das sich fortsetzt. Fertig sein, fertig sein. Immer wo wir fertig sind und wir persönlich und gemeindlich, es ist immer wieder der Grundsatz, wo nichts ist, kann er alles sein. Und erst heißt es immer abreißen, ausreißen, abbrechen, niederreißen. Jeremia, was ist das für ein Auftrag? Und dann bauen und dann pflanzen. Zweimal, das langt noch schon zu. Aber erst alles weg, das ist die größte Arbeit des Geistes, das Wegräumen, was von uns her hinter dem Wege steht. Und ehe er einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft, verherrlicht, ein verherrlichter Kosmos, muss die größte Pleite offenbar werden. So lange habt ihr Segnungen erfahren. Die Segnungen haben euch nicht verändert. Und dann fallt er dem Satan zu. Dann wird es deutlich. In allem, aber auch in allem kann nur er alles sein. Aber auch in allem. Kosmisch. Immer von einer Pleite in neue Segnung hinein. Also Hesekiel 38, 39 und dann kommt die Tempelgeschichte. Das schließt sich an, wenn ich es mal so, natürlich macht man sich Gedanken drüber, das ist eine gewisse Spanne Zeit, die bleibt. Was wird in der Spanne Zeit geschehen, wo auf einmal offene Türen wieder sind? Vielleicht in schwerster Zeit. Was geht im uns weg in der Zeit? Das wissen wir nicht. Was wird das schrecklich sein in Ost und West und alle Welt wieder hineingezogen? Was werden da für Trümmer sein? Was wird es für Armut sein? Aber es ist eine Spanne Zeit bis zu dem, wo die letzte Jahrwoche beginnt und auch das Reich des Antichristen. Ist das die Zeit, wo der Mitternachtsruf ergeht? Der Bräutigam kommt. Durch alle Völker, Länder, jetzt ist es soweit. Was wir jetzt hier tun, ja, wir haben das Fenster zugemacht. Es ist nicht für jedermanns Ohren. Ist schon gut, das war nicht meine Absicht jetzt. Es ist schon zu. Ja. Ist schon zu. Ist auf?
Ja.
Ich wollte nur sagen, was wir jetzt tun, was wir jetzt hören, ist nicht für jedermanns Ohren. Das ist das, wo der Herr sagt, dass wir uns das in die Ohren sagen. Aber ebenso kommt die Zeit, wo wir es nicht mehr in die Ohren sagen, von den Dächern herabrufen. Also wo das für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Ich bin gewiss, dass die Zeit sehr dicht ist und eine kurze Spanne, der Herr kommt, macht euch bereit. Neue Planungen und die Seinen gehen aus. Ausgehen heißt da, ausgehen dem Herrn entgegen, das kommt. Das wird zu sagen sein. Das wird weltweit zu sagen sein. Da gibt es keinen Aufenthalt. Das heißt auch, es wird laut zu sagen sein, was das Wort uns sagt über das Kommen des Herrn. Es wird laut zu predigen sein. Das sind Dinge, die wir nur auf uns zukommen lassen können. Und nun genug damit, jetzt gucken wir wieder in unsere Offenbarung hinein. Und in der Offenbarung ist dann wieder das Einschubkapitel 10 da. Vielleicht ist es ganz gut, wenn man dieses Kapitel mal liest. Ich lese es mal. Hier an der Stelle, die solch ein unerhörter Einschnitt ist. Ich sah einen anderen starken Engel vom Himmel herabkommen. Der war mit einer Wolke begleitet und hatte den Regenbogen auf seinem Haupt und ein Antlitz wie die Sonne. Und Füße wie Feuersäulen. Und er hat in seiner Hand ein Büchlein, das war aufgetan. Und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde. Und schrie mit großer, mit gewaltiger Stimme, wie ein Löwe brüllt. Da er schrie, erhoben 7 Donner ihre Stimmen. 7 Posaunen, 7 Donner. Und da die 7 Donner geredet hatten,
wollte ich schreiben, so wie er es ja nun gelernt hat. Schreiben. Da hörte ich eine Stimme vom Himmel sagen zu mir, halte versiegelt, was die sieben Donner geredet haben und schreib's nicht. Und der Engel, den ich stehen sah auf dem Meer und auf der Erde, hob seine rechte Hand auf den Himmel und schwur, ein großer, starker Engel, heiliger Eid, bei dem, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was drin ist und die Erde und was drin ist und das Meer und was drin ist, dass hinfort keine Zeit mehr sein soll, und schwur wirklich, es wird keine Zeit mehr sein. Hier steht das Wort Chronos, also wirklich die Uhrzeit ist abgelaufen. Es geht hier nicht um Kairos, sondern um die Zeit, von Gott bestimmt und festgelegt, die abgelaufen ist. Es wird hinfort keine Zeit, oder man könnte auch sagen, keine Frist mehr sein. Sondern in den Tagen der Stimme des siebenten Engels, wenn er posaunen wird, wir haben es ja noch mit der siebten Posaune dann zu tun, dann ist vollendet das Geheimnis Gottes, wie er verkündet hat, seinen Knechten, den Propheten. Und die Stimme, die ich vom Himmel gehört hatte, redete abermals mit mir und sprach, geh hin, nimm das offene Büchlein von der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht, zum dritten Mal auf dem Meer und auf der Erde. Du musst es sehr beachten bei Propheten, Dinge, die auf diese Weise einfach betont sind, wieder und wieder und wieder, der Herr will etwas sagen. Und ich ging hin zu dem Engel, Johannes bekommt Weisungen, was ihm gewiesen wird, tut er. Ich ging hin zu dem Engel und sprach zu ihm, gib mir das Büchlein. So mit einbezogen wird immer in die Handlung. Und er sprach zu mir, nimm hin und verschling's. Und es wird dich im Bauch krimmen, aber in deinem Mund wird süß sein wie Honig. Und ich nahm das Büchlein von der Hand des Engels und verschlang's, und es war süß in meinem Mund wie Honig. Und da ich es gegessen hatte, krimmte mich's im Bauch. Und es ward zu mir gesagt, du musst abermals weissagen von Völkern und Nationen und Sprachen und vielen Königen. Ein schönes Kapitel. Ein Engel, großer, starker, bekleidet mit einer Wolke. Das heißt also, was jetzt hier geschieht, was so seine eigentliche Sendung ist, was ihm aufgegeben ist, bleibt verhüllt. Jetzt für den Johannes im Augenblick verhüllt. Bleibt verhüllt oder für uns verhüllt. Das ist nicht unsere Sache jetzt. Eine Wolke. Aber auf dem Haupt hat er den Regenbogen. Das ist das Zeichen des Bundes Gottes, das er mit den Völkern gemacht hat. Antlitz wie die Sonne, so viel man von dem Engel sieht, das ist also der Kopf. Da wird schon allerlei deutlich, das Bündnis Gottes, der treue Gott mit den Völkern. Auch die Zusage an die Erde, es wird nicht aufhören. Saat und Ernte, Sommer und Winter. Saat und Ernte, Tag und Nacht, Frost und Hitze. Und es wird sichtbar, wie jetzt hervorbricht, der Engel ist der Bote, ein Bote, aus dem hervorbricht Glanz und Klarheit Jesu Christi. Die Sonne Jesu. Aber es wird auch deutlich, und seine Füße sind Feuer, sondern wo der hintritt, brennt's. Mehr nicht, alles anders verhüllt in der Wolke. Was hat's mit dem Engel? Dreimal wird uns gesagt, das erste Mal Vers 2 und dann später die Stellen, er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde. Wenn von Erde allein die Rede ist, das kann auch heißen, einfach das Irdische in der Sprache der Propheten. Das, was irdisch ist, der gefallene Stern auf die Erde gefallen und die säkularisieren göttliche Weisheiten, es wird alles verdreht ins Irdische. Und damit auch ans Gegenteil. Und losgelöst von Gott werden die Vokabeln gebraucht. Erde, irdisch. Wenn aber beieinander steht und immer wieder und betont beieinander steht, Meer und Erde, dann heißt das, dass
die Völker und Israel, Haares, einfach das Land. Israel und die Völker. Wunderschön, wie der Engel gleichsam wie eine Klammer bildet. Israel und die Völker sind wieder wie zusammengeklammert, da steht er. Und könnte weitergehen. Das Rechte und die rechte Seite hat immer ihre besondere Bedeutung. Immer, wenn wir schon prophetisch reden. Wenn ich nur erinnere an das Webopfer, was sie da darbringen, zusammen im Füllopfer, 3. Mose 8. Ehe sie nun in die Opferung mit einbezogen werden, Aaron und seine Söhne, die die Weihe empfangen sollen und nun Bereitung für ihren priesterlichen Dienst, ehe sie das tun, wird die rechte Hand Daumen unter die Zehe vom rechten Fuß ins Ohrläppel vom rechten mit Blut besprengt. Das ist immer die Seite des menschlichen Handelns, trotz der Linkshänder, die es auch gibt. Jesus ist die rechte Hand Gottes. Das heißt, Gott handelt durch Jesus. Das ist immer die Tatseite. Das Handeln in die Welt hinein, das ist immer die rechte. Die linke ist immer die Herzseite, die Gott zugewandte Seite. All die Symbolik hängt damit auch zusammen. Selbst das mag hier sein, aber da gehen wir vielleicht jetzt viel zu weit. Der Engel, sein rechter Fuß auf dem Meer, er handelt. Die Handelsseite, die linke auf das Land, das Volk, das ist die ganze Liebe Gottes dem Volk zugewandt. Die Liebe Gottes wendet sich dem Volk zu. Der Engel, der beides zusammenklammert, Israel und die Nationen, die sind wieder in Beziehung gesetzt. Wie lange nicht? Das heißt, es kann nie der Heilsplan Gottes zur Vollendung kommen ohne Israel. Das Heil geschieht durch die Juden. Es bleibt dabei. Und die Juden sind's, die im tausendjährigen Reich die Welt missionieren. Wir können nur evangelisieren und herausrufen. Die Gemeinde, das sind die, die sich haben herausrufen lassen aus den Völkern. Die Juden werden missionieren. Das heißt, es werden von da ab neue Völker sein. Das erste Volk, was als Volk sich bekehrt, sind die Juden, wenn der Herr wiederkommt, als Volk. Da geht es nicht mehr um die Einzelnen, die herausgerufen werden, sondern da geht es um das Volk und es geht um die Völker in dieser Welt, die teilhaben dürfen an den Segnungen des Reiches und nun diese Völker zu unterweisen und von Jerusalem wird das Wort ausgehen, tausendjähriges Reich. Ehe nicht Israel wieder auf dem Plan ist, können die Völker nicht empfangen, was sie nur durch Israel empfangen können. Das ist einfach etwas Gottgeordnetes und das wird keiner je ändern können. Das kann nicht geändert werden. Und darum ist das etwas Gewaltiges nach Hesekiel 38, 39 und all das Schreckliche, was da über Israel gegangen ist und nun der Engel Gottes, der Israel und die Nationen wieder verbindet, wieder in Beziehung gesetzt sind. Und dann schrie mit großer Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und nun das Donnergrollen, was der Prophet hört. Vorgänge in Israel. Das Ganze verbunden mit dem kleinen Büchlein. Ja, das kleine Büchlein in der Hand des Engels, das dann so, auf das die Aufmerksamkeit gerichtet wird. Ein Büchlein, man möchte fast sagen, wie ein Exzerpt. Verheißungen, die der Einlösung bedürfen. Welch eine Fülle von Verheißungen, wenn es um die Wiederannahme Israels geht. Das ist eine Wucht. Altes Testament, das ist eine Wucht. Wie viel prophetische Verheißung für diese Zeit, den kommenden Ehren. Israel im kommenden Ehren. Noch nicht erfüllt. Wie alles, was noch kommen muss.
Die Offenbarung ist ein Buch für die Gemeinde, haben wir gesagt. Und ich bleibe dabei, und das Kapitel bestärkt mich in besonderer Weise drin. Donner, all die schrecklichen Gerichte, die nun allerdings in Israel sich vollziehen. Was Israel vor sich hat, in dieser letzten Jahrwoche, das stellt alles andere in Schatten. Wenn wir bedenken, das ist die Zeit der Drangsal wie nie zuvor. Not in aller Welt. Aber von Israel sagt Zacharja ausdrücklich in diesem Zeitabschnitt, werden 2/3 der Juden umkommen. Es wird nur 1/3 von ihnen eingehen ins Reich. Was das heißt. Was wieder über Israel hereinbrechen wird, wenn die, wir reden noch davon, die Könige vom Aufgang der Sonne, vom fernen Osten her anrollen. Die letzte Auseinandersetzung, Armageddon. Und da hinein kommt der Herr. Und das Wort Jesu, gerade in diesem Kapitel, wo es um die letzten Dinge im Blick auf Israel geht, Matthäus 24, keiner der Auserwählten, hier geht es jetzt um die Auserwählten Israels, die Gemeinde schon zum Ziel gekommen, würde errettet werden, wenn er die Tage nicht verkürzte, die würden mit Stumpf und Stiel am Ende ausgerottet sein, was da nochmal aufbricht. Der Engel, Füße wie Feuer sei. Und was da alles zu sagen wäre, was Israel zu erwarten hat, die Donner wollen das dem Johannes deutlich machen, wie die Posaunen. Letzte Drangsal in Israel. Aber da heißt es, brauchst du nicht aufzuschreiben. Warum nicht? Nur weil das schon alles geschrieben ist. Das steht doch bei den Propheten im Alten Bund. Das Büchlein. Kannst du nachlesen? Ist ja alles da, brauchst du nicht extra aufzuschreiben. Nur an der Stelle, nach dieser sechsten Posaune, muss das wenigstens erwähnt werden. Umwälzendes. Zum Heile für die ganze Welt. Und umwälzendes in der neuen Zuordnung Israels zu der Völkerwelt. Umwälzendes und das, was den neuen Äon nun heraufführt. Das geschieht an dieser Stelle. Das ist wie in der Offenbarung des Johannes, Trostbuch für die Gemeinde der letzten Zeit, wie so ein Seitenblick auf Israel. Wir können an dem jetzt nicht ganz vorbeigehen. Also Israel, komm jetzt mal ein Seitenblick auf Israel, so wie Offenbarung 7 ein Vorwegnahme dessen ist, was an Ernte da sein wird. An dieser Stelle, wir können nicht anders, mal einen Seitenblick auf Israel. Was dort geschieht, ist ja nun ungeheuerlich, ist ja nun ungeheuerlich. Aber Geld brauchst du nicht zu schreiben. Ist nicht nötig, hat er schon angesetzt. Nein, nein, guck doch, steht doch alles drin in der Bibel. Das ist längst zuvor schon gesagt worden. Die letzten Dinge der Gemeinde, das musste geschrieben werden. Denn es hat keiner je zuvor geschrieben. Da ist dran in der Offenbarung, was die Gemeinde betrifft. Und es ist ein Trostbuch der Gemeinde. Israel ist eine Sache für sich, aber das hängt natürlich alles im Innersten zusammen. Und nun so sehr schön und lieblich der Engel, erstens mit seinem Eid und jetzt, auch dieser Eid will doch gehören, es geht einem doch durch Mark und Knochen. Er schwört bei dem ewigen Gott. Ein heiliger Schwur, jetzt ist es soweit, es gibt keinen Aufschub mehr. Keine Zeit mehr.
Jetzt ist es soweit. Das alles unmittelbar nach Hesekiel 38, 39, unmittelbar nachdem die Engel gelöst worden sind, entfesselt worden sind, die Mächte am Euphrat. Und was dann da zur Auslösung gekommen ist, der vom Norden und so weiter. Das ein Drittel und was dann alles dort geschehen ist. Es ist soweit. Und nun nochmal ganz klar gesagt, Vers 7. In den Tagen der Stimme des sieben Engels, wenn er posaunen wird, ist vollendet das Geheimnis Gottes, wie er verkündigt hat seinen Knechten, den Propheten. Es ist die Stunde der Erfüllung alles dessen, was die Propheten des alten Bundes geweissagt haben. Und was noch nicht erfüllt ist. Das ist das Große. Wenn das soweit ist, dann ist vollendet das Geheimnis Gottes, wie er verkündet hat seinen Knechten, den Propheten. Und nun die Geschichte mit dem Büchlein, die kostbar ist. Geh hin, nimm das offene Büchlein von der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht, das Büchlein mit all den Gottesverheißungen für sein Volk. Es geht ums alte Bundesvolk. Johannes ist doch immer ein Mann des alten Bundesvolkes. Es wäre doch so unfreundlich, wenn Gott das so ganz übersehen wollte. Was denn so zusätzlich auch noch mitbewegt für sein Volk. Ich sage aber, meine Botschaft an die Gemeinde und ist ein Apostel der Gemeinde. Aber sein Volk ist ja nun auch noch in der Bibel mit erwähnt. Und Gott geht an dem nicht vorüber. Er sagt, geh hin, nimm das offene Büchlein von der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Klick ihn wieder an. Und dann geht er hin und sagt, gib mir es. Und er sprach, nimm ihn. Verschling es. Und es wird dich im Bauch grimm, in deinem Mund wird süß sein wie Honig. Verschling es, so wie wir auch manchmal ein Buch verschlingen. Sagen wir doch, also ich habe das Buch verschlungen, den Edel habe ich verschlungen. Oder was für Bücher wir sonst verschlungen haben und verschlingen. Das ist was, was uns also ganz mächtig interessiert. Und man merkt, das geht dich an. Vergisst mal alles rundum. Der Johannes, der das, was hier jetzt nun Erfüllung wird, verschlingt, in sich aufnimmt. Und es ist kaum im Mund, oh wie süß, ist doch der Mann, der immer noch um sein Volk trauern muss und der immer noch nicht weiß, wie geht denn das mit meinem Volk weiter? Das sind doch Verheißungen. Und das ist nun zerstreut schon und die Stadt ist schon zerstört und der Tempel, der steht nicht mehr. Das hat ihn doch umgetrieben. Hier hast du doch die ganzen Verheißungen. Nimm es in deinen Mund, das geschieht jetzt. Oh, wo ist das süß? Aber wenn er es hinterschluckt, im Bauch krimpst. Und da kommt er erst hinterher. Kommt er jetzt erst dahinter. Oh, aber wo geht's jetzt durch? Da gibt es Bauchschmerzen. Es schmeckt so süß, aber der Weg, die Feuersäulen, die des Engels, die durchs Land gehen, die dort stehen, den Fuß dort hingesetzt haben, dort bringt ihn keiner weg. Aber das ist doch Feuer, das ist doch Schmerz, das ist doch Not, so süß wie es ist. Aber gerade zuerst wieder das Süße und dann der Weg. Wieder die Weise Gottes, immer erst das Schöne, das Positive und dann kommt der Weg dahin und wenn er noch so schwer ist, 7 Donner, aber schreib's nicht, das könnt ihr nachlesen, da steht alles da, steht alles da. Süß, dass Gott keine Verheißung vergessen hat. Aber der Weg, ein Weg, 2/3 werden umkommen, Zacharia. Aber es wird alles, was Gott verheißen hat, erfüllt werden. Das ist dieses eine Kapitel. Und nachdem das gleichsam wie so, möchte beinahe sagen, wie so Sondergeschenk an den Johannes, wo der Liebe Gottes ihm deutlich gemacht worden ist, hier hast du dann die Lösung. Das, wo du immer fragend vor mir stehst, da geschieht's. Macht Gott bei uns auch so. Es gibt Dinge, wo man Jahre vor Gott steht und keine Antwort kriegt. Dann auf einmal der Tag, wo er es einem sagt. Warum er es dann sagt? Ich habe Dinge manchmal Jahre bewegt, ich habe keine Antwort gekriegt. Und dann war das mitten im Mann gar nicht mehr gesucht beinahe. Auf einmal da fällt es einem in den Schoß. So ist das hier auch. Endlich weiß der Johannes, wie das nun weitergeht und wie das zusammenhängt, auch mit der Gemeinde, mit den Völkern. Und dann kommt der 11. Vers. Das ist, als wenn der Herr da sagte, na, nur wieder zur Sache. Es war zu mir gesagt, du musst abermals weissagen von Völkern, Nationen, Sprachen und vielen Königen. Um das geht's. Das Geschehen in der Welt Israel, das war nochmal so ein kleiner Seitenblick. Jetzt kommt, wir wollen wieder zur Sache kommen. Wir wollen wieder zur Sache kommen. Das heißt nämlich, Völker, Nationen, Sprachen und viele Könige. Und viele Könige. So nun setzt er wieder fort, wo es eine kleine Unterbrechung gegeben hat. Ich freue mich immer über dieses, es ist so lebendig, das Buch. Ein bisschen die Gliederung hinein, in die Anordnung hinein. Das spricht alles, das Leben. Es sollte deutlich werden, für Israel ist es große Stunde. Und der Weg ist frei zur letzten Jahrwoche hin, könnte man sagen. Und wir wollen in Zukunft recht das Augenmerk nicht auf sonst was lenken, aber immer dort, wo Gott uns hinweist. Und dann wollen wir nicht vorneweg uns ausmalen, wie es sein wird, weil der liebe Gott nie Freude dran hat, wenn man sich was vorneweg ausmalt. Es wird sowieso anders. Aber wir wollen wissen, dort entscheidet sich's. Und wenn es geschieht, wird jeder genau wissen, das ist das jetzt. Und wie es sich vollziehen wird, das sehen wir dann. Diese Vorneweg-Überlegerei, das ist nicht gut. Das ist genauso, als wenn man sich vorneweg ausmalen wollte, das Martyrium. Und da kann ich heute noch zusammenpacken. Da bin ich zu gar nichts fähig und imstande. Weil das auch nicht des Herrn Wille ist. Er sagt, sorg doch nicht für den morgigen Tag. Genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Der morgige Tag wird für das seine Sorgen. Der Herr ist so barmherzig. Das ist ein Wort der Barmherzigkeit. Das ist ein Evangeliumswort. Nicht ein schrecklicher Befehl. Nein, nein, nein. Eine Erlaubnis. Du brauchst bloß das Heutige in Angriff zu nehmen. Und dann sagt er wieder ganz nüchtern, jeder Tag hat seine Plage. Ja, freilich hat jeder Tag auch seine Plage. So nicht wahr? Immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Ich weiß, dass es viele Plagen gibt. Und freue mich, dass der Herr das gesagt hat. Und das ist ganz richtig. Und wenn er Plage schickt, dann ist ihm Plage dran. Wenn er Last auflegt, ist ihm Last dran. Nur schön. Und das wird nie zu viel sein. Es wird immer eine Last sein, die ich tragen kann. Manchmal eine ganz schwere. Aber ich werde sie tragen können. Die Last von heute. Wenn ich nicht dazu nehme die Last von gestern, dann lebe ich in der Vergangenheit. Das gestern geht dich nichts an, sagt er, das ist meine Sache. Und all deine Verschuldungen, da bin ich fertig geworden damit, das habe ich ja auf mich genommen. Lass das gestern hinter dir, wer zurückguckt, ist nicht geschickt zum Reich Gottes, auch in dieser Hinsicht zurückgucken. Und das Morgen geht doch dich nichts an, das ist meine Angelegenheit. Das Morgen ist meine Sache. Und morgen Tag wird für das eine sorgen, oder ich werde dafür das Sorgen, was morgen dran ist. Du darfst bloß im Heute leben. Das bisschen heute ist deine Sache, alles andere ist meine Sache. So eine wunderbare Erlaubnis, ein ganz herrliches Vorrecht, was der Herr jedem von uns gibt. Und wir dummen Kerle, was wir uns dann aufbürden von morgen und übermorgen. Und wenn ich also versuchen will, mir auszumalen, was dann so werden könnte und kommen könnte und wenn es mich betrifft und... Oh, da bleibt mir die Luft weg. Dann nehme ich die Last, die noch gar nicht da ist, heute schon auf mich und da knackse ich zusammen runter. Wenn das aber so weit ist, dann kannst du dich bloß wundern, dass Kraft für alles da ist. Wie der Tag da war, wo es hieß, Du wirst in den nächsten Tagen oder Wochen verhaftet werden. Das ist mir also hintenrum gesagt worden. Ich weiß nicht mal, wer es gesagt hat, wie gut. Und wie die das rausgekriegt haben, weiß auch nicht. Ich weiß, was es gestimmt hat. 14 Tage haben wir drauf gewartet. Jeden Tag, die Frau und ich, Hand in Hand, vor Gott. Und da war Gnade da, darin ganz stille zu sein. Es war auch die Gewissheit da, nicht weglaufen. Damals hätte man noch über die Grenze kommen können. Nicht weglaufen. Es ist sein Weg. Und dann war das jeden Tag ein Rüsten und wie es dann geschah. Und wo es auch durchging, es war jeden Tag möglich, wenn es auch Tage gab, wo es bis an den Rand des Erträglichen ging. Aber es war ein Durchgetragensein durch alles. Und es war nicht möglich, dass ich da in meiner Zelle unten im Keller mir Gedanken machen konnte, es könnte nach Sibirien gehen vielleicht, und was so für Gedanken kommen. Aber dann war es schrecklich. Wie, das geht dich doch gar nichts an. Du lebst doch heute in der Zelle und du lebst gut in der Zelle. Bist nur nicht gestorben. So viel, wie nur möglich ist. Also das ist das Geheimnis. Und darum auch in all den Dingen der Eschatologie nicht sich ausmalen, wie es kommen könnte. Wir müssen die Fixpunkte haben. Festpunkte, die er, der Herr, der Geist uns weist, darauf achtet, weil er gar nichts. Geh dann getrost deinen Weg. Stehe ganz im Heute. Denk nicht vorneweg. Nur du musst wissen, wie der Gang der Dinge sein wird, in welche Richtung. Und wenn das kommt, dann wirst du ganz genau wissen, wenn du gelernt hast, aha, Blick Israel, das ist der eine Blick. Blick Euphrat, das ist der andere Blick. Mehr brauchen wir schon gar nicht mehr. Dann wirst du schon wissen. Und dann der von Norden. Das wirst du auch wissen. Es ist keiner in der Runde, der, wenn das geschieht, nicht weiß, das ist das jetzt. Nur, dass er euch dann besinnt wieder. Aha, das ist der vom Norden her, vom äußersten Norden her. Jetzt kommt es, jetzt wird es also geschehen. Da wissen wir schon, oh, wo es auch durchgeht, es zerbricht das eine System. Und so furchtbar wie es sein mag, wir wissen, jetzt fängt für Israel ein neues an. Wir wissen, die Gemeinde ist jetzt sehr, sehr nahe am Ziel. So meine ich das alles. Wenn das soweit ist, weiß man das dann. Wenn einem das nie jemand gesagt hat und das auch nicht deutlich geworden ist, von der Schrift her, als ihren Zusammenhang, da tappt man wie blind in der Welt umher. Und wenn dann die Dinge passieren, da hat man noch große Hoffnung auf sonst was, und dann schließt man sich mit Garantie auf der falschen Seite an. Dann wird man vielleicht ein Widerstandskämpfer und sowas Dummes. Das passt auch noch dazu. Oder man sieht, wo man eine offene Tür findet, wo man noch fortkommt. Vielleicht ist doch noch eine Möglichkeit ab nach Kanada, das ist ja nochmal sicher und so. Das ist so ein Unsinn da, gell? Nur wir wissen, der Tag des Herrn, das ist eine Sache für die ganze Welt. Was wäre das töricht, solche falschen Schlüsse zu ziehen? Oh, wir stehen in der Bereitschaft dann. Sagen, oh, jetzt ist es soweit. Und jetzt haben wir eigentlich weiter nichts zu tun, als unter all dem Schrecklichen. Es wird ja auch unsere junge Mannschaft mit betreffen. Da sind ja Dinge, die nicht so ganz ohne sind. Aber wenn es geschieht, dann werden wir Gnade haben, den Lobpreis anzustimmen und dem Lamme zu huldigen. Der Himmel ist in Aktion, nicht der Hölle. Und wenn wir bloß Hölle sehen, der Himmel ist in Aktion. Gepriesen sei der Herr. Jetzt wissen wir, welch ein entscheidendes Stück. Jetzt geht's mit Riesenschritten. So, dass es niemanden gibt, der das noch länger aufhalten könnte. Keine Zeit mehr. Jetzt geht's mit Riesenschritten. Auf das Ziel zu erstens Gemeinde, zweitens die Völkerwelt. Mit Israel. Neuer Äon. Na, was soll man denn heulen? Hören wir auch vielleicht, trifft uns ganz persönlich, aber weinen als weint man nicht. Nicht so, dass wir uns dem allen hingeben, nein, wir sehen, Nun dürfen wir in dem ihn sehen. Ach Herr, das ist das, was du gesagt hast. Dann ist alles in Ordnung. Das sind Wegzeichen zum Ziel. Und zwar ist das das Zeichen, was uns deutlich macht. Und nun ist es eine abmessbare Strecke. Von da ab ist sie abmessbar. Wo Israel wieder opfert, ist die Strecke abmessbar. Wir werden morgen sehen, dass in dieser Zeit, in der ersten Halbzeit des Antichristen, das große Martyrium ist. Ist das nicht eine Barmherzigkeit Gottes, wenn die vorher schon gehört haben, wenn ihnen das noch gesagt worden ist, von den Dächern gepredigt worden ist und Martyrium die letzte Chance Gottes, dass du dazukommst? Wir werden das morgen sehen. Und ist das nicht eine Barmherzigkeit Gottes, wenn er dann weiß, letzte Jahrwoche sind 7 Jahre, so wie alle Jahrwochen 7 Jahre waren. Und es wird nicht länger währen in der ersten Halbzeit, das ganze Martyrium. Es ist doch ein Unterschied, ob ich in meiner Schwachheit einsteige und sagen muss, oh, wir kommen nie wieder hier raus, es dauert noch 30 Jahre. Ich weiß, wie mich das gepeinigt hat in der Zeit, das hat mich mächtig gepeinigt. Der Gedanke, vielleicht noch 30 Jahre, es ist nie wieder deine Brüder, deine Freunde, deine Frau, deine Kinder. Und dann damals 6 Kinder. Das hat gepeinigt, dieses nie wieder. Ich weiß noch in Dresden, in der Schießgasse, in diesem Riesending da, waren es 5 oder 6 Stockwerke hoch, aber Innenbau. Da sind die Straßen eben drin. Teller an Teller durch die Stockwerke. So. Gevierter Bau. Es war grauenvoll da drin. Grauenvoll, ja, das war es wirklich. Aber verlassen wie von allem und wie von allen. Die erste gemeinsame Haft, nachdem er 14 Wochen in Einzelhaft war, bei der Stasi, nur die erste Zellengemeinschaft kam, die Zelle rein, 103, das lobe den Herrn meine Seele, und was in mir ist seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was der Gute ist. Ja, so eine 103 kann eine wunderbare Sache sein. Das nimmt der Geist Gottes. Und sagt, so komm, lobe den Herrn. Und dann rinne die Zelle und sie ging zu und da war einer drinnen. Da bin ich erschrocken. Und dann umarmt er mich und sagt, du bist der Engel. Ich wollte mich gerade aufhängen. Dann war das für den gut, für mich war es schrecklich. Da habe ich gesehen, den Unterschied mit Gott in der Zelle sein. Da war der erste Schritt in die Zelle, jetzt meine Klosterzelle. Das ist für uns doch ein Begriff. Stille mit Gott. War zwar ein bewegtes Kloster. Das war wunderbar. Aber jetzt nicht mehr allein sein, das war schrecklich. Oder kein Bruder. Was für eine Nummer. Und was für eine Nummer. Wollt mich gerade aufhängen. Bin ich jetzt drauf gekommen. Und in der Zelle, da erlebt man diese Brandung von diesem Riesending. Es hat sich mir tief eingeprägt, wie nachts einer zu schreien anfing. In irgendeiner Zelle, hier kommen wir nie wieder raus. Hier kommen wir nie wieder raus. Hier kommen wir nie wieder raus. Bis wir es dann klatschen hörten, haben sie uns zur Ruhe gebracht. Hier kommen wir nie wieder raus. Das ist eine Anfechtung. Darum sehe ich hier so eine Barmherzigkeit Gottes. Und die letzten 7 Jahre, das ist eine klar begrenzte Zeit, da die Gemeinde hinweggenommen ist in Etappen. Aber das Martyrium und wissen zu dürfen, geh raus aus der Hurenkirche. Und die Konsequenzen auf sich zu nehmen. Wirst liquidiert. Lesen wir dann. Aber die Zeit ist kurz. Durch eine Barmherzigkeit. Und da wird manch einer sich ein Herz dann fassen. Das ist das, wovon die Offenbarung uns dann redet. So alles ist eigentlich die Einleitung zu dem Eigentlichen hin. So, es ist 16:45. Wollt ihr ein bisschen frische Luft schnappen?